Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Professor Michael Braungart zu Gast. Er ist Chemiker und Erfinder des Cradle-to-Cradle-Konzepts, was auch unter dem Stichwort Kreislaufwirtschaft bekannt ist. Professor Braungart ist, und das werdet ihr sofort hören, ziemlich kompromisslos. Einiges, was er sagt, provoziert, manches ist umstritten. Hört mal rein und gebt gerne Feedback. Eins kann ich verraten. In unserem Wertekommissionsteam gab es schnell Debatten über die Folge. Einig waren wir uns alle in einem. Nachhaltigkeit ist ein Wert, den wir alle extrem wichtig finden. Auch wenn die Mittel und Wege, wie wir das gemeinsame Ziel erreichen wollen, unterschiedlich betrachtet werden. Professor Braungart und ich sprechen in dieser Folge über Ehrlichkeit oder viel besser Unehrlichkeit vieler Unternehmen, was das Thema Recycling angeht. Und wir sprechen über den fehlgeleiteten Perfektionismus, falsche Dinge ein kleines bisschen richtiger zu machen, anstatt sie gleich komplett neu zu denken. Dieses Mal geht es nicht um drei Werte, sondern nur um einen: Nachhaltigkeit. Und damit das Ganze nicht zu theoretisch bleibt, hat uns Professor Braungart drei Beispiele mitgebracht, die zeigen, dass es möglich ist, unser komplettes Wirtschaften vom Kopf auf die Füße zu stellen. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Braungart, herzlich willkommen zum Podcast Wert und Leadership. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, guten Morgen.
Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe nämlich im Vorfeld, habe mir natürlich ein bisschen umgehört, recherchiert, was Sie machen, was Sie tun. Und ganz spannend fand ich, dass Sie in einem anderen Podcast mal gesagt haben, Moral ist das Letzte, worauf man zählen kann. Jetzt bin ich gespannt, was Sie uns heute an drei Gegenständen mitgebracht haben, denn wir wollen hier über Werte sprechen. Und ich freue mich von Ihnen zu hören, was Sie als erstes ansprechen wollen, welchen Gegenstand. Und welchen Wert, der dahinter steckt.
Naja, nehmen Sie doch zum Beispiel den Herrn Deichmann. Ja? Herr Deichmann ist gut katholisch und hat 15.000 Läden in Europa und verkauft Schuhe. Mhm. Aber er fragt nicht, was mit dem Schuhabrieb passiert. Ja, jeder Mensch gibt im Durchschnitt in Europa 110 Gramm Mikroplastik ab. Und wie kann ich Schuhe machen und nicht fragen, was mit dem Abrieb passiert? Die Moral scheint dann weg zu sein, wenn das Geschäft wirklich irgendwie davon betroffen ist. Und das ist nicht nur eben bei Herrn Deichmann so, das ist auch bei mir, gebe ich zu. Ich habe mit meinen Studenten genau ausgerechnet, dass wenn ich im Stau auf der Autobahn stehe und die Spur wechsle, dann verursache ich für die Menschen hinter mir über 200 Mal mehr Verzögerung im Durchschnitt, als ich selber an Zeit gewinnen kann. Und ich habe das mit Drohnen und mit Markierung genau gezeigt. 70% der Staus in Holland werden durch Spurwechsler verursacht. Ich war 8 Jahre in der Erasmus School of Management in Rotterdam gewesen und habe neue Geschäftsmodelle ausprobiert. Und ja, und ich sage Ihnen, ich habe selber kein Auto, aber ich leihe ziemlich oft eins aus. Und also ich bin der Diamantkunde sozusagen, damit Sie wissen, wie oft ich Autos ausleihe. Aber wenn ich im Stau stehe, vergesse ich das, obwohl ich das genau ausgerechnet habe. Dann wechsle ich die Spur und dann merke ich es erst später. Ja, dann ist die Moral leider gerade weg, nur weil ich im Stress bin. Also darum ist die Moral eigentlich kein gutes Modell als Gesellschaft. Die führt eigentlich immer zu Doppelmoral sozusagen. Mhm. Es geht eher darum, ein umfassendes Qualitätsverständnis zu haben. Mhm. Also ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Oder ein Produkt, was giftige Stoffe abgibt, dazu ist einfach schlechte Qualität. Nicht im moralischen Sinne, sondern von der Qualität her. Es hat eine Optimierungsmöglichkeit. Und was jetzt dazu kommt, ist jetzt kommt eine junge Generation, die will auf sich stolz sein. Für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Also es reicht jetzt nicht, doof zu sein. Da brauche ich keine Moral mehr dafür. So wie Hans-Joachim Fest mal zu mir gesagt hat, Michael, weißt du, war also der Herausgeber der FAZ, legendäre Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der hat gesagt, weißt du, warum meine Eltern bei den Nazis nicht mitgemacht haben? Weil die einfach so doof waren, die Nazis. Ja? Da brauchte man nichts weiteres sozusagen. Also mir ist im Zweifel ein umfassendes Qualitätsverständnis lieber als die Moral, die dann eben verschwindet, wenn man gerade Stress hat sozusagen.
Verstehe ich gut. Das klingt sehr vielversprechend. Haben Sie einen Gegenstand für uns mitgebracht, einen Wert, über den wir als erstes sprechen?
Naja, ich habe zum einen halt meine Schuhe mitgebracht und dann Schuhe, die wir für Puma entwickelt haben vor 7 Jahren. Mhm. Und diese Schuhe sind perfekt kompostierbar. Und was ist, dann kommt der nächste Vorstandschef an und der meint, das Umweltthema sei ein Moralthema. Und dann hat Puma gerade nicht genügend Absatz und dann vergisst er das, obwohl wir Puma InCycle 110 Produkte gemacht haben, die perfekt kompostierbar sind oder in technische Kreisläufe zurückgehen. Und das ist mein Schuh, den ich hier habe dazu, der hat 110 Gramm Mikroplastikabrieb. Und man muss ja verstehen, wir essen inzwischen und atmen inzwischen in jeder Woche so viel Mikroplastik ein, wie in einer Kreditkarte drin ist, ja. Also das Gewicht einer Kreditkarte sozusagen nehmen wir auf. Und dann sage ich, guck mal, es ging schon anders. Diese Schuhe haben einen Abrieb, der für den Kavalier statt einer Fußgängerampel geeignet ist. Also wie wäre es denn, Dinge anders zu denken, ja. Und das jetzt bedeutet also, alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, müssen so gemacht werden, dass sie in biologische Systeme zurückgehen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, sind technische Nährstoffe. Es gibt also keinen Abfall, sondern nur biologische und technische Nährstoffe.
Sie sprechen da jetzt dieses Cradle-to-Cradle-Konzept an, das Sie ja entwickelt haben, was ich wahnsinnig spannend finde, weil das ist ja schon ein bisschen her, dass Sie es sozusagen erfunden haben, sage ich mal, aber es ist ja jetzt in aller Munde. Ne? Also man ist ja jetzt wirklich auch gerade, Sie haben die junge Generation angesprochen, der das ja wichtiger ist. Deswegen blicken Sie wahrscheinlich jetzt auf, wie blickt man da zurück, wenn man sozusagen so früh sowas entwickelt hat, lange niemand so richtig zugehört hat. Sie haben gerade gesagt, der Puma so im Normalfall kann auch mal wieder vergessen werden. Jetzt aber kommt so ein Flow. Haben Sie da, wie blicken Sie auf die? Ist das Stolz oder wie guckt man da zurück?
Naja, also in diesem Monat gerade ist mein Sohn gerade vor 10 Jahren verstorben an einem einfachen Krankenhauskeim mit 24 Jahren. Und er sagte mir, Papa, du wirst das nicht erleben, dass sich das umsetzt, weil es hat auch 500 Jahre gedauert, bis die Leute begriffen haben, dass die Erde keine Scheibe ist. Also er erlebt es jetzt leider nicht mehr davon, aber ich bin überrascht, wie schnell sich das umsetzt. Man muss ja wissen, das Mobiltelefon hat zwischen der Erfindung und der Umsetzung und der Verfügbarkeit 65 Jahre gebraucht. Das Internet hat 55 Jahre gebraucht. Inzwischen gibt es über 16.000 dieser Cradle-to-Cradle-Produkte. Wow. Und das ist erstaunlich, wenn die Geschwindigkeit so bleibt. Jede Designschule, die ein bisschen was auf sich hält, lehrt das jetzt, weil die Designer jetzt nicht mehr länger eben nur Behübscher sind, sondern wirklich Gestalter davon. Natürlich kommt jetzt ein Lieferkettengesetz noch dazu, dann wird es noch leichter. Aber das setzt sich jetzt so schnell durch, wie ich es eigentlich nie erwartet hatte selber. Also ich hatte eigentlich meinem Sohn zugestimmt, dass es sicherlich etwa 100 Jahre dauern würde. Davon. Also ich bin überrascht, wie schnell sich das umsetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es schnell genug im Verhältnis zu dem, was an Zerstörung stattfindet? Und das ist es immer noch nicht. Also das liegt aber vor allem an unserer Kultur und unserer Religion. Die Religion sagt, du bist böse. Und bei Andrea mag es ja stimmen dazu. Weil nur der liebe Gott kann dich erlösen, ja, davon. Also nur göttliche Gnade. Das heißt, darum will eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel klimaneutral sein, was ja ein völliger Quatsch ist. Ich meine, stell dir vor, du kommst nach Hause und sagst, ich bin heute kinderneutral. Ich meine, will ich nicht gut für meine Kinder sein, ja, oder Ehefrau neutral oder wie auch immer. Ja, ich meine,
Sie meinen, es ist sagen, nicht ehrgeizig Schatz, genug.
Ich habe heute meine Migräne, sondern ich kann sagen, ich bin heute Ehemann neutral. Ja, also ein Baum ist auch nicht klimaneutral. Ein Baum ist gut fürs Klima. Also wollen wir dümmer als Bäume sein? Das hat, wie gesagt, mit der Religion zu tun, die uns sagt, dass wir eigentlich nicht gut sein können. Wir können nur weniger schlecht sein. Drum denken wir auch, dass wir die Umwelt schützen, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Also schütze die Umwelt, mach weniger Müll, fahr mit dem Fahrrad, reduziere den Energieverbrauch. Das ist gar kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das ist so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Das ist auch kein Kinderschutz. Also, und für weniger schädlich sind aber zu viele Menschen. Aber das ist sowohl im Islam wie im Christentum gleichermaßen, denken wir, dass wir gar nicht gut sein können, aus eigener Kraft. Wir können nur weniger schlecht sein. Und für weniger schlecht sind wir eben zu viele Menschen auf der Welt.
Das heißt, wir brauchen eine positivere Einstellung zu uns selber im Endeffekt.
Ja, wir brauchen, das fängt ja damit an, dass die Leute überall den ökologischen Fußabdruck minimieren wollen. Mhm. Ja? Dass so wie bei Aschenputtel sich die Ferse abzuhacken oder vielleicht die Zehen, damit man einen kleineren Fußabdruck hat. Nein, es braucht ein Verständnis, dass die Menschen eine Chance sind für den Planeten. Ja? Dass sie diesen Planeten gut tun könnten, wenn sie wollten. Davon, denn wenn man sagt, das ist besser, du bist gar nicht da, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Also eigentlich erreichen wir damit gerade das Gegenteil, indem wir sagen, es wäre besser, den Fußabdruck zu minimieren und verzichten und sparen und reduzieren, weil wir dann den Menschen letztlich sagen, wenn du gar nicht da bist, ist es das Beste. Und dann werden Menschen eben eher feindselig und raffgierig. Wenn jemand anders mir die Existenz abspricht, dann kann ich nicht anders. Normalerweise sind Menschen großzügig und freundlich, selbst die Ärmsten der Armen geben immer ab an andere und wenn sie gemocht sind, die sind immer großzügig. Nur wenn sie Angst haben, dann werden sie feindselig. Und das gilt für 95% der Menschen. Es fängt natürlich schon im Kindergarten an, dass die Kinder, die sich am schlechtesten benehmen, die meiste Aufmerksamkeit kriegen. Das heißt, das ist direkt die Einladung zum schlechten Benehmen sozusagen.
Was kann ich denn als Privatmensch machen, also wenn sozusagen es zu wenig ist, Wasser zu sparen oder Müll zu trennen, was kann ich als Privater tun, um klimapositiv zu sein? Kann ich was machen oder kann das nur die Wissenschaft?
Naja, ich kann natürlich auch weniger schädlich ganz viel machen. Wir haben eine derartig absurde Landwirtschaft, dass wir 10 Kalorien Ernährung brauchen, Energie brauchen für eine Kalorie Ernährung. Ich kann Ihnen zeigen, wenn Sie mit dem Aufzug fahren, brauchen Sie für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien im Verhältnis zum Treppensteigen. Das heißt, Sie können Ihren ökologischen Fußabdruck um das 5-fache minimieren, einfach nur durch Aufzug fahren.
Ja, durch weniger Bewegung.
Ja, dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt natürlich noch mehr dabei, also in dieser Logik. Mhm. Also nein, es geht schon darum, sich zu fragen, wo trage ich Entscheidungskompetenz? Also nicht zu sagen, ich bin jetzt so die Normalverbraucherin im Supermarkt, weil dann ist es eigentlich zu spät. Die Dinge sind dafür gar nicht hergestellt, dass man sie wirklich eben in Kreisläufe bringen kann. Und wenn ich dann selber etwas tue und Müll trenne, dann mache ich nur das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Anstatt zuerst mal zu fragen, was ist das Richtige. Also meine größten Feinde sind diese Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen, weil die sind meistens der Kommunikationsabteilung zugeordnet. Und dann schließen sie noch 2 Insektenhotels an und 2 Elektroautos und drucken den Bericht auf Altpapier und machen die Plastikflasche noch ein bisschen leichter. Die wollen gar nichts mehr ändern. Die haben sich ja nicht damit abgefunden. Anstatt dass sie begreifen, wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen in Innovation umsetzen. Die Nachhaltigkeitsleute müssten die Innovationsabteilung sein, weil da sind wir in Europa konkurrenzlos. Wir haben 40 Jahre Blame and Shame gezeigt, dass die Umwelt geschädigt wird. Aber wir nutzen das nicht als Innovationschance, sondern wir denken, es sei nur eine zusätzliche Kostenstelle und dann reduzieren wir die Kosten dann, wenn es gerade dem Unternehmen schlecht geht.
Das heißt, wenn ich jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel Puma, weil sie ja den Turnschuh dabei hatten, wenn ich jetzt ein Textilunternehmen bin oder ein Schuhunternehmen, was kann ich machen, um wirklich einen positiven Impact zu haben auf die Natur?
Ja, also zuerst mal geht es schon darum, die Leute zu feiern, die da Pioniere sind. Also Sie kennen ja vielleicht jemanden, der sagt, wir fertigen alles in Deutschland. Ja, aber durch den, der alles in Deutschland fertigt, Herrn Krupp von Trigema, gibt es jetzt kompostierbare T-Shirts seit 18 Jahren. Ja. Und die Blaupause aus dieser kompletten intakten Kette kann ich dann in Bangladesch umsetzen. Also ich brauch aber die Blaupause hier. Ja? Also, und das heißt, jetzt können wir T-Shirts machen und die können auch bedruckt werden, dass das ganze T-Shirt perfekt kompostierbar ist. Und dann kann ich die in Bangladesch fertigen bei einer Firma DBL. Das sind 4 Brüder und die ist wirklich ein Paradies, wie die dort arbeiten. Jetzt, dann kann ich für einen Discounter, für Lidl, zum Beispiel Schlafanzüge und Unterwäsche für Kinder machen für weniger als 10 Euro. Davon, weil die Blaupause in Deutschland dafür entstanden ist. Ja. Und dann kann ich es umsetzen. Darum brauchen wir unbedingt unsere Industrie, also die Industrie zu vertreiben und dann die Klimaziele einzuhalten, ist sicherlich das Dümmste, was wir tun können, weil dann verlieren wir auch das Know-how. In Bangladesch kann ich jetzt diese Schlafanzüge fertigen bei dieser Firma DBL. Das Abwasser ist so, dass ich es direkt zur Bewässerung verwenden kann. Ich brauche da keine Kläranlage dafür, weil die Zutaten so sind, dass sie für biologische Kreisläufe sind. Also wir denken, der Umweltschutz sei eine Kläranlage zu bauen, aber der Umweltschutz ist es, keine Kläranlage zu brauchen, sondern das Wasser direkt noch mit den Textilfasern angereichert, die geben dann den Boden zusätzlich direkt für Bewässerung zu verwenden können. Ich brauche dann auch keinen Arbeitsschutz, die können mit Flipflops arbeiten und nicht unter tropischen Bedingungen mit Schutzanzügen. Ja, die können dort die Lagerhaltung der Stoffe ist so viel einfacher. Wenn es dort einen Unfall gibt, dann ist das kein Problem. Davon die Hälfte aller Abwasserprobleme in der Welt sind mit der Textilindustrie verbunden davon, in der Industrie. Ja, und das kann ich anders machen. Aber dafür braucht man, wie gesagt, das hier und so. Was man als Einzelner trotzdem machen kann, ist, man kann sagen, kann ich das kompostieren? Ja, kann ich es in meinen Ofen packen und verbrennen davon? Oder nimmst du es zurück? Einfach zu sagen, warum soll ich zuständig sein? Ich habe damit ja angefangen als Teenager. Ich habe ein Fernseher auseinandergebaut und habe gefragt, bei Jugendforst wollen die Leute einen Fernseher haben? Wollen sie 4360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernseher gucken? Dann wurde ich halt vom Wettbewerb ausgeschlossen als Ökokommunist, ja, weil ich weil ich das Öko und Eigentum in Frage stellen würde. Aber wenn man begreift, das letzte Hemd hat eh keine Taschen, also alles, was wir eigentlich haben, ist um uns herum letztlich Dienstleistung auf Zeit. Ja. Und dann habe ich so ein anderes Produkt dazu, das ist ein Teppichboden zum Beispiel. Wir versiegeln die Gebäude, machen sie gasdicht, anstatt zuerst mal zu fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude? Ja. Die Luft im Gebäude ist so 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Asthma ist in Deutschland häufigste Kinderkrankheit und 40% unserer Häuser haben Schimmel. Also ich sollte nicht zuerst fragen, wie kann ich Energie sparen, sondern wie kann ich gesunde Luft haben? Also was ist das Richtige? Und dann frage ich, wie mache ich es richtig? Ja. Also es geht nicht um Effizienz, sondern um Effektivität. Erstmal, also ich muss fragen, was ist das Richtige? Wenn ich von Hamburg nach Stockholm möchte, hilft es mir nicht effizient, nach München zu laufen dazu. Ja? Also ich muss fragen, wohin ich komme. Und dann muss ich natürlich fragen, komme ich auch an in der Zeit? Weil sonst habe ich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und komme aber nie an. Diese Teppichböden sind deshalb so toll, weil sie Feinstäube an sich binden. Ja, wir haben durch Corona ein paar Wochen Lebenserwartung verloren als Gesellschaft. Das war schon schlimm genug und darum musste man sicher die Menschen schützen, aber wir verlieren durch Feinstaub 4,5 Jahre Lebenserwartung. Also es gibt nichts von außen, was unser Leben so begrenzt wie Feinstaub. Und diese Teppichböden können aktiv Feinstäube an sich binden. Warum soll ich meine 100 Quadratmeter Lungenoberfläche nutzen, um die Luft zu reinigen, wenn mein Teppichboden das kann? Und das Geschäftsmodell ist interessant, weil ich verkaufe dann keinen Teppichboden mehr als Hersteller, sondern nur eine Fußbodenverpackungsversicherung sozusagen, ja. Und das heißt, auf 10 Jahre kaufe ich ja nur, dass der Boden schön bleibt und akustisch gut anhört praktisch. Also es ist nur, ich brauche ja gar keinen Teppichboden, ich brauche ja nur die Dienstleistung davon. Dann kann der Hersteller sofort das beste Material nehmen. Und dann nochmal auf Ihre Frage vorher zurückzukommen. Natürlich kann der Kunde was tun, wenn er jetzt sagt, ich kaufe keine Wärmepumpe bei euch, ich kaufe das Nutzungsrecht daran, ich kaufe keine Solaranlage. Denn man kann das sehen an der Firma Schüco zum Beispiel. Schüco, die man kennt von Fenstern und Türen sozusagen, Europas größter Fensterhersteller, die waren mal weltweit Technologieführer für Solaranlagen. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Solaranlagen verkauft. Wenn sie die Solaranlagen verkaufen, dann sind sie aber, weil sie die besten Anlagen sind, 30% teurer als die chinesischen Anlagen. Ja. Aber die haben die trotzdem verkauft und sind in Konkurs gegangen deshalb. Wenn sie nur 20 Jahre Strom aus Solaranlagen verkauft hätten, wären sie konkurrenzlos billig. Wir haben gerechnet, die haben nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades, diese Solaranlagen, während die chinesischen Anlagen, die parallel auf den Markt gekommen sind, in den ersten 5 Jahren schon die Hälfte des Wirkungsgrades verloren haben. Ja. Und auf 20 Jahre sind deshalb die Schüco-Anlagen über 40% kostengünstiger. Das heißt, es braucht dafür Geschäftsmodelle, die bedeuten, dass man den Menschen nicht die Solaranlage verkauft. Also jeder, der das hört, sollte sagen, ich kaufe keine Solaranlage. Ich gehe zum Beispiel zu Meyer Burger in Freiberg in Sachsen und sage, Freunde, behaltet eure Solaranlage. Ich will nur 20 Jahre Nutzung kaufen bei euch. Dann kann der Hersteller das beste Material verwenden, nicht den billigsten Dreck. Und dann machen wir nicht Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll, sondern wir schaffen eine echte Kreislaufwirtschaft. Das kann jeder Einzelne machen. Ja?
Verstehe. Aber es braucht dann natürlich auch die Unternehmen, die das anbieten.
Ne? Ja, aber also, das gibt es ja immer mehr. Also was jetzt mir zugute kommt, ist, sind die Leute wie Sie, die zum einen wirklich fragen, hey, was zählt im Leben? Ja? Und darum wird das ja auch so von vielen Leuten gehört darüber. Zum zweiten gibt es eben diese junge Generation, gerade in Familienunternehmen, die sagen, warum soll ich den Umsatz verdoppeln, wenn die Welt untergeht? Selbst eine Bettina Wirth ist inzwischen bei 20 Milliarden Umsatz angekommen, sagt, warum soll ich wirklich Verantwortung in einem Unternehmen haben, was die Welt zerstört? Ja? Und diese junge Generation, gerade die Firmenübernahmen, die nächste Generation, die will nicht doof sein. Für die ist es kein Wert, den Umsatz zu verdoppeln, wenn gleichzeitig die Welt zugrunde geht dabei.
Weil sie es noch erleben könnten.
Ja. Und machen wir uns nichts vor, der Planet zerstört sich jetzt, also jetzt bei den jetzigen gehaltenen Treibhausgasen. Das ist kein 1,5 Grad Ziel, das bedeutet nur, dass der Planet 2 Generationen später zugrunde geht. Jetzt verschwinden die Gletscher, jetzt verschwindet das Grönlandeis. Das heißt, wir brauchen ein positives Ziel, nicht 1,5 Grad Ziel, sondern wir brauchen zum Beispiel ein Ziel für die Industrie in Deutschland, dass wir in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre hergestellt worden ist. Das geht relativ einfach. Ja. Also dann habe ich sofort 150 junge Leute, die bei mir mitmachen wollen. Wenn ich denen sage, ich will den Recyclinganteil der Colaflasche um 5% steigern, dann sagen sie, geh doch zum Teufel dabei.
Das stimmt. Ist aber auch nicht ganz so einfach, wenn man eine bestehende Firma leitet und das verändern muss. Ne? Sozusagen sehr leichter, das auf der grünen Wiese zu bauen, als, eine Ahnung, BASF-Chef zu sein und das komplette System einmal auf den Kopf zu stellen, oder?
Ja, dann natürlich ist das schwierig, vor allem in der Kommunikation. Wenn Sie zum Beispiel den Leuten dann sagen, jetzt ohne Quecksilber, dann sagen Sie denen damit ja, dass vorher Quecksilber drin war. Und dann haben zum Beispiel für einen großen Unterwäsche- und BH-Hersteller das erste tiefe Schwarz 2007 erst gemacht, was man auf der Haut tragen kann. Was davon geeignet ist, auf der Haut getragen zu werden, ohne dafür nicht früher oder später krank zu werden. Was soll der Hersteller jetzt sagen? Jetzt sind die BHs für Hautkontakt. Ja. Was war das vorher? Ja. Das heißt, in der Tat, aber wenn man es Cradle to Cradle nennt, ist es einfacher. Weil dann ist, wenn ich was Gutes über meine Tochter sage, sage ich ja nichts Schlechtes über andere Töchter. Ja. Und es gibt zum Beispiel eine Frau Bauhofer von der Firma Adler. Ja. Die stellen Holzfarben her in Österreich. Ja. Und dann habe ich die Frau Berghofer getroffen, 2013, und habe gefragt, Frau Berghofer, wie viele Farben habt ihr? Die haben einen tollen Slogan, da heißt es, in unserem Blut fließt Farbe oder sowas, oder in unseren Adern fließt Farbe. Ja? Also so richtig wie Frankenstein-mäßig. Und die haben dann 800 Menschen beschäftigt und die machen nichts anderes als Lacke und Farben für Holz. Und die hatten da keine einzige Farbe, die ich auf mein Holz streichen konnte und das Holz nachher im Ofen noch verbrennen konnte. Das hat aber Frau Berghofer keine Ruhe gelassen. Jetzt haben sie viele Dutzend solche Farben. Sie haben noch mal andere auch noch, aber jetzt haben sie einfach Farben, wo das Holz praktisch wie ein unbehandeltes Holz nachher verwendet werden kann. Das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Ja, und nur weil eine Frau Berghofer gesagt hat, ich will das anders. Ja? Oder nehmen Sie jemand wie zum Beispiel die Firma Good Baby. Ja? Good Baby stellt Kindersachen her. Die machen mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt in China. Ich hatte die Tochter als Studentin in Boston, ja, und die ist zu einem Papa gegangen und hat gesagt, lieber Papa, ein Mr. Song davon, ich möchte Cradle to Cradle umsetzen. Und wenn man im Internet guckt bei Good Baby, die haben 2010 angefangen und jetzt haben sie den ganzen Laden umgebaut. Ja, davon. Und schon auf ihrer Homepage steht, Cradle to Cradle ist eine alte chinesische Philosophie. Ja, das heißt, jeder dritte Kinderwagen wird von ihnen hergestellt auf der Welt. Jeder zweite Kindersitz. Ja, die machen also alles für Kinder und damit viel mehr Dinge, als Kinder überhaupt da sind. Und was sie tun, weil sie begriffen haben, dass das auch natürlich für die anderen Kinder schädlich ist, die kein Good Baby Produkt haben. Ja, die testen selbst für ihre Mitbewerber sogar kostenlos, um sicher zu sein, dass nichts Giftiges an Kinder geht. Und die sind extrem erfolgreich. Also das chinesische Kreislaufdenken kommt Cradle to Cradle sehr nahe. Also wir haben ja, wir haben kein Biosiegel in der ganzen westlichen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder zurück dürfen. Es ist nur Bio ohne uns. Ja. Damit verliert selbst Demeter-Landbau bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. In China, wenn man auf dem Land zum Essen eingeladen ist, ist es bis heute so, dass man erwartet, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das heißt, dadurch konnte China eine bruchlose Zivilisation über 7000 Jahre schaffen, während wir immer die Nährstoffe von anderen stehlen mussten, weil wir zu dumm waren, unsere Nährstoffe wieder zurückzubringen. Die Bauern verarmten, mussten auswandern, mussten in die Stadt oder sind verhungert und weil wir nie in der Lage waren, wirklich Nährstoffkreisläufe zu schließen. Mhm. In China kennt man das über Jahrtausende. Insoweit steht auch zu Recht, das ist eine alte chinesische Philosophie sozusagen.
Stimmt, aber zwischendrin, glaube ich, da passt das wieder ganz gut, was Sie am Anfang gesagt haben, ist die Moral dann aber auch vergessen worden, weil China gilt ja jetzt nicht gerade als super öko. Und es werden ja auch ganz viele Chemikalien in Flüsse gekippt, ohne dass sich niemand wer für interessiert, ne?
So. Ja, unbedingt. Also da gibt's nichts zu beschönigen davon. Aber wenn Sie es mal begriffen haben, dann machen Sie es auch. Mhm. Bei uns
ja, verstehe.
Begreift man das und dann gibt man erstmal eine Studie in Auftrag.
Ist doch gut für die Wissenschaftler.
Ja. Also ich habe zum Beispiel gezeigt, dass PVC für Eichmacher unfruchtbar machen. 1984, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, verstehen Sie? Mhm. Und da habe ich gezeigt, dass sich die Fruchtbarkeit der Menschen und der Eisbären halbieren wird durch PVC-Weichmacher. Wissen Sie, wann die verboten worden sind? Für Kinderspielzeug vor ein paar Jahren. Mhm. Aber die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert in den letzten 30 Jahren. Und diese PVC-Weichmacher wirken wie weibliche Geschlechtshormone. Das heißt, bei den Männern gleichen sie die Hormonproduktion aus, bei den Frauen unterdrücken sie die Hormonproduktion. Ich habe gesagt, Freunde, das führt zu Schilddrüsenerkrankungen. Bei Frauen heute haben etwa 10% der Frauen, jungen Frauen, Schilddrüsenfehlfunktion. Ja, wir wussten das und was haben wir geforscht, ob die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch auf PVC-Weichmacher zurückzuführen sei oder ob die Schildkröte wirklich auch unfruchtbar werden würde, weil Schildkröte und Schilddrüse hörte sich so ähnlich an wahrscheinlich. Ja, also denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Wir forschen. Ja, wir schicken ein Schiff los in Polargegend, um den Treibhauseffekt zu erforschen und lassen es irgendwie festfrieren dort, um zu sagen, wir müssen noch forschen. Donald Trump sagt dann, ja klar, die müssen noch forschen, also ist noch nichts geklärt. Ja klar,
wir schieben es auf die lange Bank.
Wir müssten eher ein Forschungsverbot erlassen und sagen, Freunde, jetzt ist wirklich eine Handlungspflicht im eigentlichen
Sinne. Verstehe. So, jetzt haben wir ganz lang gesprochen, aber wir sind noch immer beim ersten Gegenstand. Haben Sie denn noch was mitgebracht?
Nein, ich habe schon als zweites Jahr diese Kinderschlafanzüge hier dazu auch, die in Bangladesch gefertigt werden können. Also,
das heißt, wir waren schon beim zweiten Gegenstand.
Ja, sozusagen. Und der dritte Gegenstand war natürlich schon der Teppichboden, der ist nicht kompostierbar, sondern der geht in die Technosphäre. Also wo ich den Leuten nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung verkaufe, der ist hier dazu auch davon. Ja.
Haben Sie den auch verbaut bei sich
sozusagen? Ja, natürlich, klar. Aber nicht nur das, der ist auch für den Hersteller etwa 20% billiger zu fertigen, weil ich ja damit die besten Materialien verwenden kann, nicht das billigste. Und damit wird der Kunde praktisch zur Rohmaterialbank. Ja. Mhm. Also Feinstaub ist nichts, womit man spaßen kann dazu, weil es nimmt uns mit jedem Atemzug das Leben weg dabei. Ja. Und zum Beispiel, ich habe viele Leute, die arbeiten noch mit Laserdruckern zu Hause im Homeoffice dazu. Jede Seite gedruckt sind 2 Milliarden Mikroplastikteile, die da rausgehen. Ich habe eine Obduktion von einem 44-jährigen Familienvater mitgemacht mit drei kleinen Kindern, der ist am Schlaganfall mit 44 Jahren gestorben. Der hat in jeder Körperzelle, bis im kleinsten Zeh, den Tonerstaub drin. Überall. Wahnsinn. Das ist so, sind so kleine Harpunen, die schneiden die Zellen durch, die verkalken. Dadurch habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu sterben. Davon sitzen die Leute zu Hause im gasdichten Schlafzimmer und atmen diesen ganzen Tonerstaub ein, zum Beispiel. Also darum ist eben so ein Teppichboden sicherlich wichtig.
Und würde es helfen, wenn man jetzt den Teppichboden noch nicht hat, dass man beim Drucken lüftet?
Naja, also die erste Sache ist darauf, dass dann Firmen wie Tesa Filter anbieten dazu. Ist ja toll. Ja. Aber eigentlich, natürlich bringt das Lüften natürlich was, aber das Erste ist wirklich zu sagen, raus mit den Laserdruckern. Das ist eine Gemeinheit. Das ist ein Verbrechen an der Gesundheit. Und die Behörden können da nicht raus, weil sie haben die ja mal genehmigt dazu, verstehen Sie? Das heißt, ich habe dann 1352 Leute am Hals, die durch Laserdrucker krank geworden sind. Und deren Leben ist gelaufen. Die spucken Blut aus den Nasen, aus den Augen kommt Blut raus. Davon, das kommt wie so ein Zombie-Film, kommt Ihnen das dann manchmal vor. Und dann müssen sie dafür kämpfen, dass das anerkannt wird als Berufskrankheit und lauter diese Mist dazu. Aber also darum, Laserdrucker wäre was. Überhaupt, natürlich gibt es viele so Dinge. Also das PVC muss einfach verschwinden aus allen Anwendungen. Ja, aus Fußbodenbelägen, aus Schultaschen. Ja, die Leute machen dann Schultaschen aus alten LKW-Planen davon. Und da sind diese Weichmacher drin. Da sind 40% Weichmacher drin. Das ist Kindermissbrauch im eigentlichen Sinne. Für Umwelt sage ich den Leuten, oh, das ist eine Recyclingtasche davon aus PVC. Nein, die müssen vom Markt verschwinden, unverzüglich. Und das Gleiche gilt eben auch, es gibt inzwischen andere Fußbodenbelege, die man haben kann ohne PVC. Also die sind genauso gut und sind genauso schön dazu. Gerade für Schulen, für Kindergärten ist das doch absolut zwingend. Und das kann nicht nur immer das Linoleum sein. Das ist nicht stabil genug, oft mal für die Belastung auch. Also es gibt inzwischen Ersatzmöglichkeiten, Änderungen davon. Es kann sich niemand verstecken und sagen, ich hätte das nicht gewusst und ich konnte nichts dazu. Was mich umtreibt, ist, dass wir eigentlich jetzt wissen, was zu tun ist, aber dass wir zu langsam in der Umsetzung sind. Irgendwann würden wir für die Reparatur zur Zerstörung so viel Geld brauchen, dass wir gar kein Geld für Neues mehr haben dabei.
Und das ist einer der Gründe, weil Sie es vorher angesprochen haben, dass wir einen Fehler nicht eingestehen wollen. Also sprich, Sie sagten ja, dass das Unternehmen dann schlecht sagen kann, bisher bitte BH ohne Hautkontakt. Ist das eine Hürde? Oder?
Naja, nee, das ist es nicht. Das ist mehr die Biografie der Leute selber, die das eben so lange so verkauft haben. Ja, also eigentlich nicht. Also ich will mich gar nicht beklagen. Ich meine, wie gesagt, eine Bettina Wirth sagt, wir werden unseren ganzen Laden nach Cradle to Cradle umbauen. Ja, bei BMW, man muss ja verstehen, Donald Trump lügt die Leute irgendwie ehrlicher an. Also ist der ehrliche Lügner. Wir reden von Recycling, dabei ist noch nie aus einem Auto ein Auto gemacht worden, gar nie. Ja? Ja. Wir machen nur primitiven Betonstahl dran. Aber jetzt kommt der Aufsichtsrat und sagt dem Management, wir wollen ein Cradle-to-Cradle-Auto sehen. Und jetzt hat BMW angekündigt, 2025 wird zum ersten Mal ein Auto auf den Markt kommen, was aus einem Auto hergestellt worden ist. Ja, das ist nie vorher passiert. Ja, es ist noch nicht mal eine Fensterscheibe jemals wieder zur Fensterscheibe gemacht worden. Jetzt gibt es Saint-Gobain in Frankreich, die haben die ersten Fensterscheiben, die wirklich wieder als Fensterscheiben einsetzbar sind. Und das ist doch toll. Also es geht viel schneller, als ich dachte dabei. Trotzdem, aus einem Mobiltelefon, die Telekom sagt, bringen Sie Ihr Mobiltelefon zurück, das wird recycelt. Da lobe ich mir Donald Trump. Da weiß ich, dass ich angelogen werde davon. Es wird da nichts recycelt. Es wird ein bisschen Gold, ein bisschen Silber zurückgewonnen. Aber die wirklich seltenen Elemente wie Gallium, Indium, Germanium sind alle verloren damit. 41 seltene Elemente, da ist nichts mit Recycling. Das ist einfach nur gelogen davon. Und das gilt praktisch für alle Dinge, die nie für Recycling entwickelt worden sind. Ja. Und also dann lüge ich die Leute lieber ehrlich an. Dann wissen sie immerhin, wo sie dran sind. Ja.
Oder sie ermuntern die Jugend, um innovativer zu sein, oder?
Ja, also das ist jetzt ist ja genau die Sache. Wenn ich finde praktisch alle Dinge nochmal neu. Es gibt dafür extra einen Cradle-to-Cradle-Verein, Cradle-to-Cradle e.V. Und da sind inzwischen über 1500 junge Leute drin. Praktisch in jeder größeren Stadt gibt es dort inzwischen eine Gruppe, eine Cradle-to-Cradle-Gruppe. Manchmal ist das noch ein bisschen mehr Knödel-to-Knödel oder sowas, weil dann auch dann Qualität noch manchmal nicht da ist. Aber das ist die Ausnahme. Wenn Sie so eine schnelle Änderung haben, dann haben Sie immer Qualitätsmängel dabei. Aber jeder kann da mitmachen dabei. Und es setzt sich durch, wie ich das nie gedacht habe, wie ein freundlicher Tsunami sozusagen. Wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man nicht mit weniger schlecht weitermachen. Ja, dann möchte man gut sein.
Davon. Absolut. Gut, herzlichen Dank, Herr Braun. Und ich hoffe, wir haben sozusagen mit unserem Podcast, mit unserem Gespräch was Positives erreicht und nicht nur was Neutrales. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für das inspirierende Gespräch.
Na, gerne. Ich danke Ihnen für die Fragen und die sorgfältige Vorbereitung und vor allem auch für Ihre motivierende Arbeit, weil das die Menschen dann zusammenbringt. Und natürlich zum Schluss vielleicht noch, Werte sind schon wichtig für das Individuum, aber als gesellschaftliches Modell führen sie oftmals zur Doppelmoral. Ja? Also da halte ich es lieber mit Erich Kästner, der gesagt hat, es gibt nicht Gutes, außer man tut es wirklich. Ja?
Herzlichen Dank.
Und damit sind wir auch schon am Ende der 36. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rixer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Dietrich Pollack. Ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.